Herr Jesus Christus, du, der du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit, der du das Wasser im Wein verwandelt hast, verwandle auch dieses Wort und diese Buchstaben, die töten, zum lebendigen Wort, lebend wirkendem Wort durch dein Geist zu deiner Ehre. Amen. Als wir heute Abend hier ankamen, oder soll ich lieber sagen, 25 Minuten nach vier, fast halb fünf, gab Pastor Henninge uns das Thema, bat um ein Thema für den heutigen Abend und für den morgigen Abend. Und der Thema für den heutigen Abend ist: Was muss geschehen, damit ein Mensch vor Gott ein gültiger Christ ist? Das Thema für den morgenden Abend ist: Wie kann ein Christ ein vollmächtiges Leben gegen Versuchung und Sünde führen? Das Textwort, das ich gewählt habe zu diesem Thema, finden wir aufgezeichnet im Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 21 bis 23. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen, an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Unser Thema also: Was muss geschehen, damit ein Mensch vor Gott ein gültiger Christ ist? Es heißt nicht, was muss geschehen, damit ein Mensch als gültiger Christ gilt vor den Menschen. Das wäre ja eine andere Sache. Aber unser Text sagt, was muss geschehen, damit ein Mensch vor Gott ein gültiger Christ ist? Vor den Menschen wissen wir, dass bei einigen es genügt, wenn man getauft und konfirmiert ist. Bei einigen genügt die Kindestaufe nicht und möchten die Glaubenstaufe. Das genügt dazu. Ich denke daran, als in 1953 Dr. Edwin Orr, ein bekannter amerikanischer Evangelist und Autor, zu uns sprach in Pretoria und dort viele Menschen versammelt waren. Da bat er einen reformierten Pfarrer, um vorn auf die Bühne zu kommen, und einen Baptisten. Und da stand der eine an seiner linken Seite, der andere an der rechten Seite. Und dann fragte sie stellte eine persönliche Frage und sagte: Sagen Sie mir mal, wer gebraucht mir Wasser bei der Taufe? Ich dachte, das ist ja sehr untaktvoll, um solches zu fragen. Das war ja natürlich ein großer Witz, alle haben gelacht. Und dann sagte ich möchte etwas dazu sagen. Er sagte, es tut mir so leid, dass bei den Reformierten und bei den Baptisten die Zunge unangerührt bleibt, wenn die doch auch gereinigt werden könnte durchs Wasser. Er sagte, ich kenne von beiden, dass die Getauften eine unreine Zunge haben. Die können afterreden und oft nicht nur afterreden, sondern auch lügen. Das können ja manche Christen sehr gut. Das können sie meisterhaft. Also bei einigen würde die Taufe nun genug sein, dass ein Mensch als ein gültiger Christ anerkannt wird. Bei anderen könnte man sagen, nein, das genügt nicht. Der Mensch muss doch regelmäßig in die Kirche gehen. Eine war ganz erbost und sagt, auf jeden Weihnachten und jeden Ostern gehe ich in die Kirche. Das genügt doch zum Christentum und zum Christenleben. Wir wissen ja, dass ein erschreckender Prozentsatz der deutschen Christen zum letzten Mal bei ihrer Konfirmation in der Kirche sind. Zwar ist das wohl verkehrt, dass ich sage zum letzten Mal. Die meisten sind ja dort zum letzten Mal bei ihrer Beerdigung. Andere denn auch bei der Hochzeit. Aber nun lassen wir das mal fahren, was der Mensch sagt. Einige sagen, ja, du musst dich auch bekehren, den Herrn Jesus annehmen, dich dem Herrn Jesus dein Leben ganz ausliefern und so weiter. Aber das Thema für den heutigen Abend ist, was muss geschehen, damit ein Mensch vor Gott ein gültiger Christ ist? Das ist ja nämlich das Entscheidende, das Ausschlaggebende. Nicht, was der Mensch sagt, nicht, was Erlo Stegen sagt, sondern was Gott sagt. So viele Menschen kommen mit Problemen und fragen denn in seelsorgerlichen Gesprächen, was muss ich tun? Und dann muss man ihnen sagen, ja, leider bin ich nicht dein Herz, auch nicht dein Gewissen und leider bin ich auch nicht der liebe Gott. Wenn ich das wäre, könnte ich ihnen sagen, was zu tun. Das Ausschlaggebende und ewig Entscheidende ist, was Gott dazu sagt. Was Gott sagt. Diese Menschen in unserem vorgelesenen Text, sagte Herr Jesus, sind sich dessen ganz vollkommen gewiss, dass sie das Eigentum Jesu sind. Der Herr Jesus sagt, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr. Herr in der griechischen Sprache bedeutet Kyrios. Und wenn man Kyrios sagt, dann sagt man mein Herr. Oder in anderen Worten, dessen Eigentum ich bin. Und der Herr Jesus sagt, es werden nicht alle, die sagen, Herr, Herr, Es werden nicht alle, die sagen, wir sind Jesu Eigentum. Wir sind Gotteskinder. Wir sind bekehrt. Wir haben die Gewissheit im Herzen. Das kann keiner von uns nehmen. Die Gewissheit der Gotteskindschaft. Und der Herr sagt, es werden nicht alle, die in das Himmelreich kommen, die also sagen. Und er wird ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Sie erwidern, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Lieben Freunde, der Herr Jesus erzählt uns keine Münchhausen-Geschichten. Dies ist tatsächlich so. Das wird tatsächlich so sein am Tage des Gerichts. Es geben Menschen in dieser Welt, die große Taten tun in Jesu Namen, die bösen Geister austreiben, die weissagen, die predigen, Gottes Wort verkündigen. Und das bringen sie als Beweis, dass sie sein Eigentum sind. Und er schüttelt den Kopf und sagt, ich kenne euch nicht, weichet von mir, ihr Übeltäter. Die waren sich ganz gewiss. Mit der Gewissheit gingen sie in den Tod hinein und werden vielleicht selig gepriesen von dem Nachtgebliebenen und sagen, er ist in Frieden gestorben, in Frieden heimgegangen. Es war aber ein falscher Friede, eine falsche Gewissheit. Das lehrt der Herr Jesus uns selbst. Es kommt also endgültig nicht darauf an, was ich sage und was Sie sagen, sondern was Jesus sagt. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Was bedeutet das Wort, ich kenne euch nicht? Was heißt das, dass Jesus einen Menschen nicht kennt? Sie wissen ja, dass ursprünglich die Bibel nicht in der deutschen Sprache geschrieben war. Wir haben den griechischen Text. Das griechische Wort in diesem Text, wo der Herr Jesus sagt, ich kenne euch nicht, ist dasselbe wie zu erkennen. Er hat sie nicht erkannt. Das Verbum in der griechischen Sprache bedeutet auch ein Einssein, eine enge Verbindung oder Vereinigung. Zum Beispiel in Matthäus 1, Vers 25 lesen wir, dass Josef Maria, als er sie zu sich nahm, nicht erkannt hat. In der lutherischen Bibel heißt es, er hat sie nicht berührt. Aber im griechischen Text ist es genau dasselbe Wort. Er hat keinen Umgang mit ihr gehabt. Er hat sich nicht mit ihr, nun leider, bei uns reden wir in anderen Sprachen und nicht in der deutschen Sprache. Dann fällt es mir schwer, dass ich die rechten Worte im Sinn bekomme. Er hat sich nicht mit ihr vereinigt. Er ist nicht mit ihr eins geworden. Er hat nicht mit ihr die innigste Gemeinschaft gehabt. Das ist dasselbe Wort, das gebraucht wird von dem Herrn Jesus: Ich kenne euch nicht. Er sagt: Ich habe nicht die innige Verbindung, das engste, die engste Verbundenheit, das Einssein mit euch habe ich nicht gehabt. Das finden wir ja auch im Testament, im Neuen Testament, wo es heißt in Johannes 15: Bleibet in mir und ich in euch. Und wenn ihr nicht, und wenn ihr in mir bleibet und ich in euch, bringt ihr viel Frucht. Also dieses innige Verbundensein, er in uns, wir in ihm. Und wenn wir nicht in ihm bleiben, werden wir, weiß nicht, was auf Deutsch heißt, verwelken oder verdorren. Und dann werden wir ins Feuer geworfen und werden verbrennen. Also, der Herr Jesus, wenn er am Tage des Gerichts richtet, kommt es darauf an, ob der Mensch die innigste, die engste Verbindung, die es nur gibt, mit dem Herrn Jesus gehabt hat oder nicht. Wir finden dasselbe auch im Alten Testament in der hebräischen Sprache. Da heißt es im Genesis, im 1. Mose 4, Vers 1, als Adam Eva erkannte, ward sie schwanger und gebar ihm einen Sohn. Da ist das Erkennen wiederum die innigste Gemeinschaft. Und daraus wurde der Sohn geboren. Interessant ist es, wenn man weiter liest und im 18. Kapitel, Vers 19, liest: Leider ist der heißt der deutsche Text: Denn ich weiß, dass Abraham seine Kinder und Knechte, das ist sein Haus, befehlen wird, meine Gebote zu halten und zu tun, auch seine Nachkommen. Im Hebräischen heißt es schlicht und einfach: Ich habe Abraham erkannt. Und weil er Abraham erkannt hat, hat Abraham die göttliche Autorität, die göttliche Vollmacht bekommen, seine Kinder zu gebieten und seine Knechte Gottes Wort zu halten. Und Gott sagt, sie werden es tun. Abraham hatte solch eine geistliche Vollmacht, dass er seine Knechte gebieten konnte, um das Gesetz Gottes zu halten. Und seine Kinder, und Gott sagt: Ich weiß, sie werden es tun. Wie anders sieht es heute aus bei den Arbeitsgebern? Die reden mit ihren Arbeitern über den Herrn Jesus und über das Glaubensleben, und wenn er sich von ihnen kehrt, dann lachen sie über ihn und spotten darüber. Aber Abraham, der hunderte Knechte hatte und der Kinder, der Nachkommen hatte, ein Kind und das Kind Kinder hatte, und Gott sagt: Ich weiß, der Abraham, der wird seinen Kindern befehlen
Gottes Wort, mein Wort zu halten, und sie werden es tun, auch seine Knechte. Solch eine Autorität hatte dieser Mann, und die ist daraus geboren, dass er von Gott erkannt wurde. Wenn ich nun das ganz etwas von einer anderen Sicht oder von einer anderen Seite betrachte, dann möchte ich das so stellen, dass Gott sagt, er hat Abraham erkannt. Und das ist nur möglich, durch das Abraham nichts vor ihm verbirgt, nicht vor ihm versteckt, dass er nichts vor ihm verheimlicht, dass er nichts vor ihm, vor dem Herrn etwas vorenthält. Also, diese innige Gemeinschaft mit Gott und mit dem Herrn Jesus ist nur möglich, dass man ihm nichts verheimlicht, nichts ihm vorenthält, sich nicht verdeckt, sondern vollkommen ans Licht kommt, sich sozusagen vor Gott auszieht und ihm sich klar darstellt, sodass Gott sagen kann, ich habe diesen Menschen erkannt, den kenne ich. Den kenne ich. Sehen Sie, lieben Freunde, nur solch ein Leben ist vor Gott gültig. Nur dann ist es möglich, dass wir von dem Herrn Jesus erkannt werden. Natürlich, die Frucht des geistlichen Lebens wächst daraus. Das ist das Geheimnis des Christenlebens. Das Verbundensein, das Einssein mit ihm. Ich möchte das Beispiel gebrauchen des Sadhu Sundar Singh, der Inde, der Christ geworden war. Ich bin mich des bewusst, dass es Menschen gibt hier in Europa, die sagen, ja, der Mann hatte mit dem Okkulten und Spiritistischen zu tun. Aber das lassen wir nun. Eines hat dieser Mann uns gelehrt und eines lehrte noch die Christenheit, auch in Europa. Als dieser Hindu Christ geworden war, war es sein Wunsch, um mal in Europa zu sein. Die nicht weißen Völker meinen ja, dass jeder Weise ein Christ ist und sind dann sehr erschrocken, wenn das nicht so ist. Und als dieser Sundar, dieser Sadhu, Sundar Singh, nach England kam, war er tiefst erschüttert, als er erkannte, dass das englische Volk als Volk nicht ein christliches Volk war, aber nur dem Namen nach. Und da hatte er ein Zusammenkommen mit
einem Professor. Und als er mit diesem Professor zusammen war, hat der Professor ihn gefragt und bat ihn, als er um eine Unterredung gebeten hatte, fragte nun dieser Professor den Sadhu: Sagen Sie mir mal, warum sind Sie Christ geworden? Warum sind Sie nicht in Ihrem hinduistischen Glauben geblieben? Welche Lehren des christlichen Glaubens haben Sie veranlasst, den hinduistischen Glauben zugunsten des Christentums aufzugeben? Der Sandhu antwortete: Nicht Lehren waren es, sondern die Tatsache, dass ich eine Begegnung hatte mit dem Herrn Jesus. Der Professor gab sich noch nicht zufrieden und fragte weiter: Vor dieser Entscheidung müssen Sie doch aber erkannt haben, dass die biblische Glaubenslehre einen höheren Rang einnimmt als die Hindu-Bücher und die Hindu-Religion. Der indische Christ widersprach wieder und gab zur Antwort: Nicht die Gesetze, nicht die Glaubenssätze, nicht die moralischen Werte der Bibel oder die Lehren des Christentums veranlassten mich, den Hinduismus aufzugeben und das Christentum anzunehmen, sondern die Erfahrung, dass mir die Lebensgemeinschaft mit Jesus geschenkt worden ist. Der Professor sagte: Yes, I understand, but let's be practical. Ja, ich verstehe, aber lasst uns nun mal einmal praktisch sein. Aber der Herr Professor hat nicht verstanden, worum es ging. Das christliche Leben geht ja um den Herrn Jesus. Die Lebensgemeinschaft mit dem lebendigen Sohn Gottes. Das Leben mit ihm, nicht mit einer Lehre oder Satzungen. Die christliche Lehre, EH, kann auch eine Lehre sein. Und das ist auf jeden Fall so, wenn der Herr Jesus nicht in unserem Herzen und in unserem Leben ist. Es gibt nicht so etwas wie ein Christsein ohne Christus im Herzen, im Zentrum unseres Lebens zu haben. Und in ihm zu bleiben und er in uns. Nur solch ein Christsein gilt vor Gott. Außerdem gibt es kein gültiges Christsein. Und so wie der Herr Jesus verbunden war mit dem Vater, so müssen wir auch verbunden sein mit ihm. Und er war so verbunden mit dem himmlischen Vater,
dass sie ihn sagten, warum sagst du dieses? Er sagt, ich sage es nicht aus mir selbst. Ich kann nichts aus mir selbst reden. Nur das, was ich den Vater höre, das rede ich.
Warum heilst du diesen am Sabbat?
Er sagte, ich tue nur das, was ich sehe, den Vater tun.
Da sehen wir die engste Verbindung der Dreieinigkeit. Gott, Vater, Sohn und Heilige Geist. Und es gibt kein Christsein, wenn wir nicht so eng verbunden sind mit dem Herrn Jesus. Nun weiß ich, dass einige wohl sagen möchten, ach, das gibt es nicht. Ein Mann sagte mir vor vielen Jahren, Erlo, sei doch ganz normal und nüchtern. Wenn ich am Herrn Jesus, an den Herrn Jesus denken soll, von morgens bis abends, dann bin ich am Abend verrückt. Das kann man doch nicht. Das kann man doch nicht. Das Christentum, das genügt, wenn wir Sonntag in die Kirche gehen und unsere Kirchengelder bezahlen und so weiter. Lieben Freunde, Gottes Wort lehrt uns, dass der Herr Jesus seinen Kopf schütteln wird bei manchem. Und da werden manche sagen, ich bin doch in die Kirche gegangen. Ich war doch evangelisch. Ich war doch dieses oder jenes. Ich habe doch geopfert. Ich habe doch gebetet. Und er wird den Kopf schütteln und sagen, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Das Leben war nicht eng mit ihm verbunden.
Darf ich den Abraham als Beispiel gebrauchen? Ist da etwas in Ihrem Leben, was Sie vor dem lebendigen Gott verheimlicht haben? Ist da etwas Verborgenes in Ihrem Leben?
Das gibt es.
David, nachdem er gesündigt hat, hatte seine Sünde verborgen vor Gott.
Bis er zu dem Propheten Nathan ging und sagte, ich habe gesündigt.
Und er ihm sagte, Gott hat dir vergeben. Da brachte er seine Sünde ans Licht. Vor dem hat er seine Missetat bedeckt.
Die Bibel lehrt uns,
dass wenn wir unsere Missetat bedecken, wird es uns nicht gelingen. Wer seine Sünde aber bekennt und lässt, wer damit ans Licht kommt, dem wird Barmherzigkeit widerfahren.
Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Und wenn wir im Lichte wandeln, wie Gott im Lichte ist, nicht auf einer anderen Stufe, auf einem niedrigen Grade, nein, im Lichte wandeln, wie Gott im Licht ist, da gibt es den alten Gesang, der heute leider nicht mehr viel gesungen wird. Lasst uns im Lichte wandeln, wie Gott im Lichte ist. Und wenn wir den Gesang auch nicht mehr singen, dann gilt Gottes Wort auch noch fürs 20. Jahrhundert, dass wir im Lichte wandeln, wie Gott im Lichte ist. Und wenn wir im Lichte wandeln, wie Gott im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Gemeinschaft mit der Dreieinigkeit, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und dann reinigt das Blut Jesu Christi uns von allen Sünden. Lasst uns bitte Gottes Wort gelten lassen und es nicht verdrehen. Und in der rechten Reihenfolge, so wie Gott es uns bietet. Also gibt es keine Gemeinschaft mit Gott, wenn wir uns vor ihm verbergen oder etwas verheimlichen, verstecken. Sondern, dass wir an die Öffentlichkeit, an das Licht kommen. Dadurch wird uns die Gemeinschaft geschenkt mit dem lebendigen Gott. Nur dadurch, er, der das Licht ist, des Himmels, wo es keine Sonne gibt, sondern Jesus ist das Licht, dass das Licht, das er in unser Leben kommt. Darf ich einige Beispiele gebrauchen aus der Bibel, mit denen Sie wohl sehr gut bewandt sind. Zacchaeus, als Jesus sagt, steile eilig herab. Natürlich, den Pharisäern war das zuwider. Kann der Mann denn nicht sehen? Weiß er nicht, welch ein Sünde das ist? Die frommen Leute wollen ja gern nichts mit den Sünden zu tun haben. Die stoßen sie von sich. Das tun die Pharisäer sehr gern und die Schriftgelehrten und Sadduzier. Die haben ja die Stellung, dass sie geheiligter sind als die anderen und schauen auf die herab. Da gibt es sogar tatsächlich so etwas, dass der Mensch sagt, ja, den möchten wir nicht in Gottesdienst haben, in der Wortverkündigung. Nein, der soll nicht kommen. Man kann es nicht fassen, wie solches möglich ist, in einem Volk, das die Bibel in der Hand hat. Ja, sagten sie zu dem Herrn Jesus, das haben wir gegen dich, immer mit den Sünden, da geht ihr mit den Zacchaeus. Und der Herr Jesus sagt, ich muss bei dir einkehren, eilends bei dir einkehren, bei dir im Haus. Und als er dort bei ihm im Haus war, da stand der Zacchaeus gleich auf und sagte, Herr, die Hälfte meiner Habe gebe ich den Armen. Und wo ich etwas von dem Menschen gestohlen habe, gib ich es vielfältig zurück. Und Jesus sagte, heute ist diesem Hause Heil widerfahren.
Sehen Sie, was geschehen ist, als Jesus bei ihm ins Haus kam. Da plötzlich war er sich seine Sündhaftigkeit, seine Sünden bewusst. Das geschieht, wenn der Mensch eine Begegnung hat mit dem Herrn Jesus.
Dann kommt das Verborgene ans Licht. Dann stehen einem plötzlich die Sünden vor Augen. Es gibt nicht so etwas, das einem Heil widerfahren kann, ohne Sündenerkenntnis.
Wofür kommen wir dann zu Jesus, wenn es nicht ist? Um unsere Sünde willen.
Dass wir zum Kreuze fliehen, weil wir gesündigt haben, weil wir uns unsere Sünde bewusst sind. Und das geschah bei dieser Begegnung mit dem Herrn Jesus. Da war sich plötzlich der Sünde bewusst.
Ich bin ja ein Dieb und habe so viel gestohlen. Er bekannte nicht nur die Sünde, sondern war bereit, um die Sünde in Ordnung zu bringen. Und es strafte sich selbst. Er richtete sich selbst.
Die Bibel sagt, wenn wir uns selbst richten, werden wir nicht gerichtet werden. Und er schlug sich selbst. Er machte sich selbst nicht leicht. Er sagt, hey, wenn ich etwas gestohlen habe, das bringe ich vielfältig zurück. Er entschuldigte sich nicht. Er bedeckte das nicht. Er sagte nicht, ach, das habe ich in Unkund getan. Ich habe eigentlich nicht gewusst, was der rechte Preis war. Und ich weiß nun nicht und ging nicht zu der Person und sagte, man ist mir nicht mehr klar, bitte verzeih mir. Sondern er sagt, ich habe gestohlen, ich habe gesündigt, so viel habe ich von dir genommen. Ich gebe es dir vielfältig zurück. Er gebrauchte die Rute nicht auf seine Mitmenschen, sondern strafte sich selbst. Ich glaube, dass der Mann nicht leicht wieder gestohlen hat. Das hat sich nicht gelohnt. Die Lektion hat er gelernt. Wie wir es im Petrusbrief lesen. Da bekennt der Mensch seine Sünde und geht wieder zurück in seine Sünde. Und der Herr sagt, das ist so, mit der Sau, die ist gereinigt und dann wälzt sie sich wieder im Dreck. Ist reingewaschen, aber geht dann wieder zurück
im Dreck hinein.
Der Hund, der bricht.
Und dann frisst er das wieder. Wie schrecklich.
Bei uns in Südafrika war eine Inderin, die so besessen war.
Als die frei wurde, da kamen wilde Tiere aus ihrem Mund. Lesen Sie mal das über Blumhardt. Das geschieht heute auch noch in Afrika. Da kam ein Hund heraus.
Aber vor dem der Hund herauskam,
da erbrach diese Frau und leckte es wieder mit ihrer Zunge wie ein Hund. Im unbewussten Zustand.
Es war einem widerlich,
um einen Menschen zu sehen, der sich wie ein Hund benahm. Wie ist so etwas möglich? Das kann nur ein Besessener tun. Aber als der Geist ausfuhr, da hörte das auf. Und der Herr Jesus sagt in seinem Wort, Gottes Wort lehrt uns. Der Herr Jesus sagt, sündige hinfort nicht mehr. Das sagt er zu der Hure, zu der Sünderin. Und der Petrusbrief sagt uns, wenn ein Mensch seine Sünde bekennt und fällt wieder zurück, dann frisst er das Erbrochene wie ein Hund.
Das dürfen wir nicht.
Wir sollen in ihm bleiben und er in uns. Und seine Worte auch in uns, die sollen in uns leben. Dann haben wir Gemeinschaft miteinander.
Dann kommt die göttliche Vollmacht, die göttliche Autorität. Und dass wir nichts vor ihm verbergen, dass da keine Sünde ist in unserem Leben, dass da nichts Okkultisches, Dunkles in anderen Worten ist, keine Finsternis, die wir verdecken, sondern alles vor ihm ans Licht bringen.
Dann haben wir dieses innige Verbundensein, diese innige Gemeinschaft mit ihm.
Das bedeutet das Wort,
ich kenne euch nicht. Sie sagen, wir kennen ihn.
Er sagt, ja, du kennst mich. Ja, ich kenne dich, du bist doch für mich am Kreuz gestorben. Dein Blut ist doch für mich geflossen. Ich kenne dein Wort, ich habe geweissagt. Ich kenne dich.
Der Herr Jesus sagt, aber ich kenne dich nicht. Sehen Sie, das Endgültige, die Entscheidung, die entscheidende Frage ist auch nicht, ob Sie den Herrn Jesus angenommen haben, sondern ob der Herr Jesus Sie annehmen wird.
Nicht, ob Sie sich zum Herrn bekennen, sondern ob der Herr Jesus sich zu Ihnen bekennen wird. Das lehrt uns Gottes Wort.
Als Jakob mit Gott rang in der Nacht, als er sich geschieden hatte von seiner Frau und Frauen und Kinder jenseits des Flusses und er allein mit Gott rang, bis durch die ganze Nacht, bis die Morgenstunde anbrach, sagte Gott, lass mich gehen. Er sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und da sagt Gott, wie heißt du? Was ist dein Name?
Sie wissen ja, in der Bibel und im Alten Testament bringt der Name den Charakter, das Wesen, das Leben des Menschen ans Licht, die Natur. Und er sagt, ich heiße Jakob, ein Betrüger, ein Listiger. Sagt Gott, du sollst nicht mehr so heißen, du sollst jetzt Israel heißen.
Gott verwandelte sein Leben, machte alles neu.
Und das geschah, als er sein Leben aufdeckte und die Wahrheit ans Licht brachte.
Dass, als er sich nicht verschönigte und sich sozusagen entschuldigte, sondern sagte, meine Natur ist diese,
mein Wesen ist dieses,
und nannte sich bei Namen.
Und da sagte Gott,
so, und da trat die Umwandlung ein.
Da hatte diese innige Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel lehrt uns, nicht nur im Matthäus 7, sondern auch im 1. Korinther 8, Vers 3,
dass ein Mensch von Gott erkannt wird. Auch im Galater 4, Vers 9 heißt es,
und nun ihr Gott erkannt habt, ja, aber vielmehr von Gott erkannt seid. Darauf kommt es an. Sind Sie, erlauben Sie mir nun, wenn ich auch aus Afrika komme und kein Europäer bin, erlauben Sie mir nun zum Schluss dieses Vortrages, Sie eine persönliche Frage zu stellen.
Sind Sie von Gott erkannt? Sind Sie sich des gewiss? Ist das kein Betrug?
Täuschen Sie sich nicht! Das dürfen Sie nicht. Dazu ist die Sache zu ernst und die Ewigkeit zu lang und die ewige Verdammnis und die Hölle eine Wirklichkeit. Sind Sie sich des bewusst, dass in dieser Stunde Sie von Gott erkannt sind? Und dass Sie im Himmel, unter den himmlischen Heerscharen, vor Gott, dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, die heiligen Engel, bekannt sind und erkannt sind als ein gültiger Christ, nicht nur hier auf Erden, im Kirchenregister, sondern ist Ihr Name im Lebensbuch geschrieben.
Darüber freut euch, sagte der Herr Jesus, als die Freudestrahlen zurückkommen.
Auch die Teufel sind uns untertänig in deinem Namen. Er sagt, freut euch darüber nicht.
Zwar habe ich den Satan gesehen, vom Himmel fahren wie ein Blitz. Lieben Freunde, wenn Gott wirkt, und wenn das Reich Gottes zu uns kommt, wie wir beten, dein Reich komme, dann müssen Sie erwarten, dass der Teufel wie ein Blitz vom Himmel herunterfährt. Und dann können Sie manchen Sturm erwarten und manche Schwierigkeit, ohne dem geht es nicht.
Wenn es keine Verfolgung gibt, keine Opposition, kein Gegenspruch, dann schläft der Teufel und ist die Christenheit tot. Aber wenn Gott wirkt und Gottes Reich kommt und etwas geschieht, dann fährt der Teufel wie ein Blitz herunter. Der steht nicht stillschweigend zu. Still und sieht nicht zu, wenn sein Reich zerstört wird und wenn Gefahr droht.
Dann setzt er alles auf die Beine. Und jeder Christ, der sich ihm zur Verfügung stellt, ist bei ihm herzlich willkommen.
Aber der Herr Jesus sagt, freut euch darüber nicht, dass die Teufel ausfahren.
Freut euch aber darüber, dass euer Name im Lebensbuch geschrieben ist. Das ist, wenn wir von Gott erkannt werden.
Und das ist, wenn unser Christentum bei Gott gilt und dort gültig ist. Lieben Freunde,
liebe die ganze Welt gegen Sie, aber Gott für Sie.
Liebe die ganze Menschheit gegen dich, aber Gott für dich. Und wenn die ganze Welt dich verdammt,
wenn du von Gott erkannt wirst, das ist, was gilt. Nicht Lob von Menschen, sondern Lob von Gott.
Und das ist nun die entscheidende Frage. Was muss geschehen, damit ein Mensch vor Gott ein gültiger Christ ist?
Er muss von Gott erkannt sein, sonst gilt er bei dem lebendigen Gott nicht. Möge Gott schenken, dass diese Worte nicht auf taube Ohren und Sinne fallen, sondern offene Herzen und ein klares Verständnis. Von Gott erkannt zu sein, und möge das wahr sein in ihrem Leben, dass auch sie von Gott erkannt sind. Sonst eines Tages wird der Herr Jesus ihnen den Kopf schütteln und sagen, ich kenne dich nicht, weiche von mir, du Übeltäter. Lasst uns beten.
Herr Jesus, du, der Sohn Gottes, richte der Lebendigen und der Toten. Schenke uns, dass dieses Wort uns ganz klar und deutlich vor Augen steht. Und dass nun ein jeder sich in allem Ernst und in der Wahrheit sich fragt und prüft, bin ich von Gott erkannt oder nicht? Und das ist das Ausschlaggebende und Entscheidende. Amen.